Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Selfie-Podcast, dem Selbsthilfe- und Gesundheitspodcast vom Gesundheitszentrum Göttingen e.V. Ja, heute geht es um das Thema Essstörung mit dem besonderen Fokus auf Essstörung und Leistungssport. Wir haben wie immer einen ganz besonderen Gast, die Frau Rebecca Urban, ihres Zeichens Expertin für Essstörungen, selber ehemals Leistungssportlerin und auch Ernährungsberaterin und selbst erfahren. Frau Urban, herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, wann haben Sie gemerkt, dass Ihr Verhältnis zum Essen so ein bisschen problematisch wurde?
Als ich 16 war, da stand ich kurz vor meinem Abschluss in der Schule und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass hier was nicht ganz in Ordnung ist.
Ja, und gab es so einen Schlüsselmoment, eine bestimmte Situation?
In der Tat, da ich für mich aus dem Nichts heraus einfach beim Sportunterricht zusammengebrochen bin und das war, glaube ich, so für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, hier stimmt was nicht, wo ich aber auch das erste Mal darauf angesprochen wurde.
Ja, verstehe. Und wenn man jetzt so Ihre Zeit als Leistungssportlerin sich anschaut, die Einstellung zum Essen, zum Körper, das hat ja wahrscheinlich auch einen Einfluss gehabt.
Na klar, damals im Leistungssport stand ich ja natürlich permanent unter Druck. Das heißt, man musste ja immer Leistung erbringen. Und gerade bei uns im Leistungstouren ging es natürlich auch darum, so dünn wie möglich zu sein, um halt einfach genug Energie bzw. halt Dynamik da reinzubekommen, um halt auch ästhetisch auszusehen und das Ganze nach außen auch transportieren zu können, quasi. Das,
und was wir da machen. Dann gab es tatsächlich auch Zahlen, da hieß es, du musst so und so viel wiegen oder musst so und so viel runterhungern, gab es das?
Nein, so direkt nicht. Also es war schon quasi, dass man gewogen wurde und auch, dass man quasi immer wieder konfrontiert wurde damit. Wir hatten aber nicht exakt jetzt eine Vorgabe von einem gewissen Bereich. Aber man hat natürlich mitbekommen, was die anderen so wiegen und hat sich dann schon auch daran messen wollen oder beziehungsweise auch gemessen.
Ja, und spannend ist ja, wie bei so vielen Erkrankungen und Beeinträchtigungen, das Umfeld. Also Trainer, Teamkolleginnen, vielleicht auch Familie, was haben die für eine Rolle gespielt, was für einen Einfluss gehabt?
Ich würde sagen, meine Familie hat quasi weniger einen Einfluss darauf gehabt, beziehungsweise also wir hatten ziemliche familiäre Probleme zu der Zeit. Das hat schon eine Rolle mitgespielt, aber so direkt würde ich sagen, war das gar nicht relevant, sondern eher halt wirklich der Leistungssport, mein Gefühl, irgendwo muss mein ganzer Druck ja hin, also das, was ich halt hatte, zu Hause lief es nicht ganz so, dann der Leistungssport, der dazu kam. Wer eine große Rolle gespielt hat, war tatsächlich meine Trainerin, die aber im positiven Sinne eine Rolle gespielt hat, da sie auch gleichzeitig meine Schulsportlehrerin war, die das halt quasi in der Schule mitbekommen hat und auch privat mitbekommen hat, da wir uns halt auch nachmittags ja immer wieder gesehen haben und die dann auf mich zukam und quasi eigentlich mir signalisiert hat, hier stimmt was nicht, aber halt auch gleichzeitig sehr vorsichtig war und versucht hat zu schauen, woher das rührt.
Und also diese Trainerin war also nicht nur dazu da, Druck auszuüben oder Ziele zu erreichen, sondern war schon eine Art Unterstützung, was so diesen ganzen Themenkomplex angeht.
Ja, genau. Also sie war zwar meine Trainerin in der Schule, also meine Schulsportlehrerin, war auch nachmittags mit in der Halle dabei, war aber da nicht gezielt meine Trainerin. So dass sie das auch, glaube ich, eher von außen nochmal so ein bisschen beurteilen konnte, weil sie halt nicht direkt in Bezug zu mir stand im Nachmittag.
Ja, und wenn wir uns jetzt angucken, was war so der entscheidende Faktor, um zu überlegen, okay, ich muss was ändern, ich will eine Heilung angehen, Heilung ist das Ziel, gab es da was?
Das war Jahre später und ich würde ja sagen, und zwar, dass ich da halt immer wieder quasi ohnmächtig wurde, also dass ich halt wirklich gar keine Energie mehr hatte, um einfach meine Arbeit, die ich dann inzwischen hatte, wirklich gut zu erledigen.
Ja, genau. Und es gab sicherlich auch viele Herausforderungen auf dem Weg zur Genesung.
Definitiv. Also man steht ja nicht auf und sagt, heute wird alles gut und dann wird alles gut, sondern klar gibt es da auch Up and Downs. Das heißt, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage und dann halt auch wieder immer wieder damit konfrontiert zu werden, okay, also beziehungsweise war es bei mir halt so, dass ich halt immer wieder konfrontiert wurde damit von auch Arbeitskollegen, die dann einfach so ein paar Äußerungen gemacht haben, die meinten es eigentlich nur gut, aber dann halt sagten, oh, heute hast du ja wieder gut gegessen, was halt bei mir dann doch wieder einen Druck ausgeübt hat, wodurch der nächste Tag wieder ein bisschen schlechter war quasi. Ich glaube, das war halt auch eine große Herausforderung.
Ja, und wenn Sie jetzt so Ups und Downs beschreiben, also ein Down würde ich jetzt vielleicht so als einen kleinen Rückschlag übersetzen wollen. Wie ist man mit diesen Downs, mit diesen Rückschlägen umgegangen? Wie sind Sie damit umgegangen?
Je nachdem, was es genau war, gab es tatsächlich Momente, also als ich aus der Magersucht herauskommen wollte, bin ich erstmal in die Bulimie reingerutscht. Und ich glaube, das waren so diese größten Herausforderungen. Also bei den Rückschlägen, ich habe zwar gemerkt, ich habe wieder gut gegessen, dann kam halt so ein Kommentar, dann habe ich erstmal versucht, wieder weniger zu essen und dadurch aber, dass der Körper sich langsam dran gewöhnt hat, wieder regelmäßig Nahrung zu bekommen, habe ich dann erstmal angefangen, halt viel mehr zu essen, als ich hätte essen müssen, was ich dann halt wieder versucht habe, durch auch ein bisschen mehr Training rauszubekommen, also das war so diese Übergangsphase, bis ich dann quasi wirklich irgendwann wieder ein normales Verhältnis zum Essen bekommen habe.
Ja, was hat denn als Unterstützung am meisten geholfen? Kann man das überhaupt sagen?
Ja, also ich würde sagen, auf alle Fälle meine Freunde, mein engster Kreis um mich herum, der einfach mich immer aufgenommen hat, so wie es gerade war, also quasi mich nicht verurteilt hat oder mir irgendwie das Gefühl gegeben hat, ich bin alleine, sondern eher das Gegenteil, ich einfach dadurch das Gefühl hatte, noch eine Familie zu haben. Also zu meiner normalen Familie und dann auch mein Hausarzt damals.
Wie haben Sie es schaffen können, ein natürlicheres, gesünderes Verhältnis zum Essen und zum eigenen Körper zu entwickeln?
Das würde ich jetzt, ich habe halt angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, was ich esse. Also das hat man klar, in der Magersuchtzeit habe ich das auch schon, aber auf ungesunde Weise. Und irgendwann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, welche Nährwerte braucht mein Körper überhaupt, was ist wichtig für mich, damit ich vielleicht nicht gleich wieder umfalle. Und habe so einfach halt gemerkt, okay, das tut mir gut, das tut mir weniger gut und habe da meinen Fokus drauf gelegt. Nicht darauf zu achten, was hat es für Kalorien, sondern halt eher darauf zu achten, was hat es für Nährwert und was bringt es mir und meinem Körper.
Ja. Jetzt sind Sie ja auch Psychologin. Wenn ich jetzt also quasi die Psychologin fragen würde, wie sich das Verhalten und Denken bei Personen mit Essstörungen verändert, beziehungsweise wie sich das darstellt. Können Sie das vielleicht ein bisschen umschreiben?
Man kann es natürlich nicht verallgemeinern direkt, oder also man muss immer individuell schauen, aber was eigentlich ganz klassisch ist, dass halt das Verhalten einer Person mit Essstörungen sich in dem verhält, dass sie sich immer mehr vom sozialen Umfeld distanzieren, also dass sie halt mehr in sich gekehrt sind und gar nicht mehr so nach außen offen sind, sondern eher sich zurückziehen und halt, man merkt es auch dadurch, dass halt wirklich das Denken die ganze Zeit sich um die Ernährung kreist irgendwo, also dass halt der Gedanke wirklich Thema Ernährung ganz oben hat und nicht mehr vielleicht das Treffen der Freunde etc.
Ja, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber gibt es sozusagen in der Erkrankung Vorbilder, also quasi Idole, denen man nacheifert?
Naja, Social Media ist halt ein großes Idol in dem Sinne. Gar nicht jetzt, glaube ich, einzelne Personen, beziehungsweise wird es natürlich für gewisse Personen auch sein, dass sie sagen, okay, ich habe die und die Person, so möchte ich auch vielleicht aussehen. Aber insgesamt würde ich das verallgemeinern mit Social Media. Social Media treibt halt ganz viel voraus. Das heißt, da sehen wir ja immer nur eigentlich das Positive bei anderen als das Negative. Wir sehen ja immer nur so ein Stück weit was vom Alltag. Und das halt immer natürlich die Ideale, also das ideale Essen, wie schön dünn jemand ist, wie schön jemand aussieht und nicht, was eigentlich dahinter steckt oder wie es wirklich in Natur ist.
Genau, und dann oft ja auch ein geschöntes Bild mit irgendwelchen Filtern etc., die eben nicht der Realität entsprechen.
Ja.
Jetzt gibt es natürlich viele Angehörige, Eltern, vielleicht Partner, Partnerinnen, die sich fragen, gibt es Warnzeichen, gibt es bestimmte Muster, wo man hellhörig werden sollte?
Also ich würde sagen, wenn ich merke, dass halt gerade das Essen immer mehr eine Rolle spielt, also entweder halt, dass Mahlzeiten ausgelassen werden oder dass halt sich halt das Kind oder die Angehörige sich halt immer mehr damit beschäftigt mit dem Thema Essen, also auch hinterfragt, was es heute gibt zum Beispiel. Oder auch halt wirklich vor allem, wenn jemand in sich gekehrter wird. Also wenn ich merke, okay, jetzt Person XY war halt immer ziemlich aufgeschlossen, war ziemlich locker und wird dann ruhiger, dann würde ich natürlich auch schon mal sagen, sollte ich vielleicht mal drauf achten, was dahinter rührt.
Ja, es gibt ja auch verschiedene Mythen, was Essstörungen angeht, die nicht der Wahrheit entsprechen. Gibt es da was, was Sie aus der Welt schaffen möchten an dieser Stelle?
Ja, Mythos in dem Sinne, dass gleich jeder, der schlank ist, eine Magersucht hat oder dass Magersüchtige immer schlank sein müssen zum Beispiel oder dass allgemein Essstörung bedeutet, dass halt gleich eine ideale Körperfigur dahinter steckt. Denn die Essstörung beginnt im Kopf. Das heißt, wenn ich quasi mich den ganzen Tag mit Essen beschäftige, was ich essen darf, was ich nicht essen darf, da beginnt die Essstörung. Das heißt, ich muss nicht gleich dünn sein oder muss gleich körperlichen Anzeichen dafür haben, sondern halt, ja, das beginnt im Kopf.
Ja, wir hatten jetzt schon das Thema Instagram, soziale Medien. Das heißt, es spielt schon eine große Rolle, dass vielleicht früher im Fernsehen oder in Zeitungen heute in sozialen Medien bestimmte Schönheitsideale hochgehalten werden, gefeiert werden, dargestellt werden. Das spielt schon eine große Rolle.
Eine sehr große Rolle. Also wie Sie schon sagen, damals in der Zeitung oder auch im Fernsehen, heute auf Social Media, was halt noch schneller zu erreichen ist. Also man schnappt sich das Handy und ist eigentlich ja überflutet damit. Absolut.
Ja. Wenn wir jetzt nochmal zum Leistungssport zurückkommen, da gibt es ja schon spezifische Risiken für Essstörungen im Leistungssport. Können Sie da ein bisschen was zu sagen vielleicht?
Ich würde sagen, dass nicht jeder Leistungssport unbedingt eine große Rolle spielt, beziehungsweise halt, dass es eine große Gefahr darstellt. Gerade so der Bereich mit dem Leistungsturnen, im turnerischen Bereich, wo natürlich halt auch die Körperkraft eine Rolle spielt, also wie kann ich mich bewegen, die Flexibilität vor allem. Dann aber auch gepaart im Gegenpart im Bodybuilding, da wo ich unbedingt Gewicht brauche, auch da ist es ja ziemlich häufig vertreten mit Essstörungen, weil halt da auch natürlich nicht mehr das Essen und der Körper ja im Einklang sind.
Spielt es eine Rolle, ob es eine Teamsportart ist oder eine Einzelsportart? Spielt das irgendeine Rolle, wenn man jetzt überlegt, wo es Erkrankungen gibt?
Ja, würde ich sagen schon. Denn in Einzelsportarten bin ich ja als Person angesehen quasi und muss halt auch nach außen eine gewisse Dynamik darstellen, beziehungsweise also muss mich nach außen alleine präsentieren. Und da kommt es auf mich an. Im Teamsport kann ich irgendwo ein bisschen am Rande vielleicht hinten anfallen, aber im Einzelbereich geht es ja um mich selber.
Ja, jetzt ist ja im Leistungssport, im Turnen vielleicht auch nochmal ganz speziell, da gibt es ja einen Konkurrenzkampf. Also da gibt es dann Kaderplätze, x Kaderplätze und deutlich mehr Bewerberinnen, wenn man das so sagen will. Wie haben Sie das erlebt? Hat man da einander unterstützt oder gab es da eher Ellbogen, sprichwörtlich?
Also zu meiner Zeit, muss ich sagen, haben wir uns schon gut unterstützt. Also ich habe es kennengelernt, dass eine große Unterstützung gegenseitig da war. Kann es aber nicht verallgemeinern, da ich natürlich auch als Trainerin noch in dem Bereich dann irgendwann später tätig war. Und da muss ich sagen, hat sich das Ganze schon verändert, dass es eher so ein Boxkampf wurde, als dass es halt wirklich eine große Unterstützung noch war.
Ja, jetzt sind Sie ja auch als Expertin in Göttingen und Umgebung unterwegs, halten Vorträge und so weiter. Haben auch ein Peer-to-Peer-Angebot bei uns hier im Gesundheitszentrum für Menschen, die da eben Redebedarf haben. Wie ist es da? Fällt Ihnen da auf, dass da Sport eine besondere Rolle spielt in dieser Thematik?
Also würde ich jetzt nicht sagen, dass das immer eine Rolle spielt. Es kommt schon vor, aber ich hätte jetzt nicht gesagt verhäuft. Also verhäuft würde ich eher mittlerweile sagen, so ein bisschen die Einsamkeit, diese Isolation durch gerade Social Media. Das heißt, dass ja wirklich viele Personen gar nicht mehr draußen unterwegs sind, beziehungsweise halt sich immer mehr damit beschäftigen, was Social Media antreibt. Das würde ich eher in den Fokus setzen.
Ja, okay. Wenn wir uns jetzt angucken und überlegen, was man besser machen könnte, also welche Veränderungen nötig wären, um SportlerInnen besser zu unterstützen bei diesem Thema, was könnte das sein?
Da würde ich ganz stark sagen, dass es nicht nur um diesen Druck da geht, die beste Leistung zu bringen, sondern dass man gleich auch jemanden dabei hat, wo diejenigen dann auch lernen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, also mit dem Thema Selbstliebe und den Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Klar, dass man natürlich ein bisschen dran arbeiten muss, um dass ich besser werde, aber dass ich auch gleichzeitig lerne, wofür mein Körper da ist, weil mein Körper ist ja ein Kraftwerk und ich brauche die Kraft für den Leistungssport. Also dass ich halt da gleich lerne, auf meinen Körper genauer zu hören.
Ja. Jetzt habe ich ja auch mal Fußball und Basketball gespielt und da ist mir durchaus aufgefallen, dass sehr übermotivierte Eltern, ob es nur Mütter oder Väter sind, am Rand stehen und viel Druck ausüben. Kann man das irgendwie beschreiben, was das für ein Faktor ist? Also Eltern, die vielleicht auf der einen Seite der eigentliche Auslöser sind, dass Kinder Leistungssport machen. Und was ist da wichtig zu erwähnen?
Eltern, die am Rande stehen und den Druck ausüben? Ja, gibt es, würde ich aber gar nicht sagen. Ich würde wirklich da mehr hingehen, dass der Druck selber bei den Kindern entsteht, wenn ich mich vergleiche und wenn ich dann halt auch noch schaue, was wir eben schon sagten, wirklich Social Media, was sind so die Idole, wie arbeiten die? Klar, die Eltern spielen auch eine Rolle, aber also ich würde sagen, die Trainer oder Trainerinnen spielen eine größere Rolle.
Okay. Und wenn wir jetzt an Ihre ehemaligen Teamkolleginnen denken, war dann das Thema Essen durchaus auch ein bisschen größer? Wissen Sie, wie das da weitergegangen ist? Gibt es da noch Kontakt?
Also bei uns im Sport war natürlich das Essen spielte eine große Rolle im Turn. Und also ja, na klar, es besteht immer noch Kontakt. Es war tatsächlich jetzt in meiner Mannschaft oder in meinem Bereich keiner weiter in einer Essstörung, wie ich es war. Allerdings war das Thema immer eine große Rolle. Ja.
Ja. Und wie wir jetzt ja von Ihnen schon gehört haben, gibt es eine ganze Reihe von Sportarten, wo Gewicht eine Rolle spielt und dementsprechend bei einem gewissen Leistungsprinzip das dann leider auch viel Druck erzeugt. Ich denke da an Skispringen zum Beispiel, wo das auch in den deutschen Medien ein großes Thema war und viele bekannte, erfolgreiche deutsche Spitzensportler sich dann später geoutet haben. Und wenn man sich dann auch die nackten Zahlen ansieht, man auch überrascht war, mit welchen Zahlen da gearbeitet wurde. Wenn man jetzt die nackten, die nicht immer aussagekräftig sind, das gebe ich zu. Aber es gibt schon viele Sportarten, die da betroffen sind.
Das stimmt, ja. Vor allem die, wo wirklich man quasi ein leichtes Körpergewicht braucht, also wo es halt wirklich darum geht, dass ich eine Flexibilität habe, wo ich quasi, also wie im Turnen, ich muss gut beweglich sein und einen Spagat bekomme ich natürlich besser hin, als wenn ich quasi ein bisschen kräftiger bin, also wenn ich dünner bin, als wenn ich kräftiger bin, genauso wie Sie sagen im Skisport, aber auch dann, wir gehen ja nicht nur auf das Thema Magersucht ein, sondern natürlich kann auch eine Essstörung daraus bestehen, wenn ich einfach zu viel esse, also wenn wir halt in die Binge-Eating-Störung gucken und das ist halt gerade im Bodybuilding halt sehr präsent, dass halt viele auch auf das Essen achten müssen, aber irgendwo ja auch eine Masse nach vorne bringen müssen. Also halt da ein Gewicht in einen anderen Bereich eine Rolle spielen. Genau.
Und da spielt dann sicherlich auch eine Rolle, dass man auch in heutigen Zeiten im Vergleich vielleicht zu den 80er Jahren sehr viel leichter an fragwürdige Mittel kommt im Internet, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Doping.
Ja, das ist mit Sicherheit heutzutage durch gerade die sozialen Medien beziehungsweise einfach die schnelle Erreichbarkeit, wie wir haben, ja, definitiv. Auch, dass es dafür mit Sicherheit auch, beziehungsweise, wie ich weiß, auch gewisse Apps gibt, wo man einfach mal schnell eben sich was besorgen kann.
Ja.
Ja.
Jetzt weiß ich, dass Sie auch im Breitensport inzwischen unterwegs sind, als, ich weiß nicht, Trainerin oder es zumindest waren. Wie ist das, wenn wir jetzt beim Turnen bleiben, im Breitensport? Ist das da gibt es ja die gleichen sozialen Medien zum Beispiel oder auch die gleichen Idole, wenn wir uns irgendwelche Spitzenturner angucken mit dem Körperbild. Ist Ihnen da was aufgefallen?
Im Breitensport würde ich sagen, ist das nicht ganz so präsent wie im Leistungssport. Die Ideale sind natürlich auch da vorhanden. Social Media ist ja für jeden erreichbar. Ich würde sagen, ist es aber nicht ganz so wie im Leistungssport.
Ja, wir wissen ja, dass psychische Erkrankungen, wenn wir das mal so als Ganzes sehen, bei Männern und Frauen relativ gleich vorkommen, aber unterschiedlich dann eine Behandlung akzeptiert wird. Das ist dann schon geschlechterspezifisch durchaus ein Faktor. Wie ist denn das bei Essstörungen? Also gefühlt würde ich sagen, es ist ein größeres Thema bei Frauen. Ist das überhaupt richtig?
Kann ich so statistisch jetzt ehrlich gesagt nicht direkt beantworten. Was ich aber aus meiner Erfahrung heraus aus den Beratungen sagen kann, ist, dass in der Tat mehr Frauen als Männer zur Beratung kommen. Allerdings auch die Zahl der Männer sich in den letzten Jahren erhöht hat.
Ja, ja. Weil die Sensibilität und sagen wir mal das Bewusstsein auch bei Männern sich durchsetzt, dass man das Thema angehen sollte.
Ja,
genau.
Würde ich sagen.
Das ist ja durchaus positiv. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz den Schlenker machen zum Leistungssport und uns so ein leistungsorientiertes Umfeld ansehen, wie kann man, wenn wir jetzt beim Turnen bleiben wollen, ein gesundes Verhältnis zum Essen und zum Körper wahren? Gibt es da was besonders hilfreich sein könnte vielleicht?
Ich würde sagen, ja, wenn man von vornherein auch darauf sensibilisiert wird, wie wichtig die Nährstoffe sind, also wirklich das, was ich zu mir nehme, dass ich halt Kraft für meinen Körper damit schaffen kann, dass halt gar nicht so dieses Böse, also Gute und Böse an Lebensmitteln hervorgehoben wird, sondern wirklich gezeigt wird, worauf muss ich achten, damit ich halt da bestmöglich quasi meine Energie draus ziehen kann. Also was ist wichtig, um bestmöglich quasi das zu liefern, was ich liefern möchte, aber nicht durch, ich verzichte auf Sachen oder das ist nicht gut, also dieses Wort Gut und Böse mal rauszulassen, sondern eher zu gucken, was liefert mir Energie, was hilft meinem Körper, was unterstützt mich.
Ja, jetzt war ja vor kurzem auch in den Medien ein, ich sag mal, mittelgroßer Skandal im Leistungssport im Deutschen, was Trainer angeht, also weniger Essstörungen, sondern eher ein sehr toxischer Umgang miteinander. Und dann wird immer wieder gebetsmühlenartig betont, wie sich doch alles jetzt verbessert. Haben Sie das Gefühl, dass sich tatsächlich im Vergleich zu Ihrer Zeit schon was gewandelt hat?
Würde ich nicht ganz so sagen. Ich glaube einfach viel, viel mehr jetzt ein bisschen nicht nach außen gepriesen wird. Also, denn wenn wir uns gerade nochmal das Turnerische anschauen, da ist ja gerade vor 2-3 Jahren auch eine Debatte losgegangen, wo viele kleinere Vereine ein bisschen nach außen gegangen sind und erstmal aufgezeigt haben, wie es da wirklich auch mit dem Druck und mit den Essstörungen aussieht. Von daher würde ich sagen, die Dunkelziffer ist ziemlich hoch und würde ich persönlich so nicht unterstreichen.
Ja, Sie hatten ja jetzt schon die Wichtigkeit der Trainer, der Betreuer genannt. Wie kann es also gelingen, da noch besser zu sensibilisieren?
Ich würde sagen, dass halt einfach im Leistungssport auch eine Person zusätzlich da sein sollte, die genau für diese Thematik Ernährung, nicht als Ernährungsberatung, sondern halt wirklich das Thema Selbstliebe, Körperbild, also dass man da einfach auch nochmal zusätzlich sensibilisiert und nicht nur strikten Training, einen Ernährungsplan halt vorgibt, sondern wirklich quasi, dass man sagt, okay, man gibt halt auch den Leistungssportlern wirklich die Möglichkeit, sich nochmal anders mit seinem Körper auseinanderzusetzen. Also, dass das einfach eine große Rolle spielt.
Ja. Wenn wir jetzt ja schon ein bisschen geschaut haben, gab es eine Entwicklung, wie ist die aktuelle Situation? Ist natürlich spannend auch zu erfahren, wie ist denn Ihr heutiges Verhältnis zu Essen, zu Sport, zu Körper, Körperbild?
Ziemlich gewandelt. Also für mich ist nach wie vor das Essen super wichtig. Ich achte immer noch drauf, welche Nährstoffe sind drin und was tut meinem Körper gut. Aber auch der Sport spielt weiterhin eine große Rolle für mich. Allerdings nicht mehr in dem Leistungsbereich, sondern heute sehe ich das als Gesundheitssport an. Sprich, ich möchte halt einfach gesund bleiben, mich fit erhalten und gönne mir aber auch mal was. Also ich kann gut sagen, heute gibt es auch mal was Ungesundes und muss nicht gleich gucken, wie bringe ich wieder quasi das in Gegenpart, dass ich halt im Sport irgendwas mache, sondern einfach halt im Großen und Ganzen schaue, was tut mir gut, was hilft mir und was macht mich glücklich.
Ja, das heißt, es ist schon ein bisschen was passiert. Es gab schon eine gewisse Entwicklung. Wenn Sie jetzt zurückschauen würden auf Ihr jüngeres Ich, gibt es was, was Sie dem jüngeren Ich raten würden?
Dass es vollkommen okay ist, nicht immer die bestmöglichste Leistung zu erbringen. Dass es vollkommen okay ist, mal nicht perfekt zu sein.
Ja, ja, genau. Jetzt kann es ja Rückfälle geben. Gibt es da Strategien, damit umzugehen, die zu bewältigen?
Wenn ich auf dem Weg bin, aus der Essstörung herauszukommen, setze ich mich ja damit auseinander, gewisse Skills zu erarbeiten, sprich zu gucken, was tut mir gut und was hilft mir. Und ich würde das auch im späteren Lebensalter quasi noch beibehalten. Also einfach mal zu schauen, wenn ich merke, okay, hier ist vielleicht eine Situation, die mich wieder anspannt. Früher habe ich darauf so und so reagiert, dass ich einfach mir wieder vor Augen halte, was hat mir da geholfen.
Ja, wenn Sie jetzt so die wichtigsten Erkenntnisse so aus Ihrer eigenen Geschichte auch vor dem Hintergrund der beruflichen Erfahrung nennen würden, was wären diese Erkenntnisse?
Wie ich eben ja schon sagte, dass es halt gar nicht darum geht, immer die bestmöglichste Leistung zu erbringen, sondern mehr darauf zu schauen, was halt wirklich mir und meinem Körper gut tut. Und dass es vollkommen okay ist, mal nicht zu funktionieren.
Ja. Genau. Wir kommen jetzt schon so langsam zum Ende und wir haben ja immer die sogenannte wiederkehrende Rubrik und da geht es ein bisschen darum, Tipps und Anregungen zu geben. Also Anregungen für Betroffene, aber mindestens genauso wichtig auch Tipps für Angehörige. Haben Sie da was, was Sie den Menschen mit auf den Weg geben wollen?
Also Anregungen für Betroffene würde ich jetzt sagen, auf alle Fälle, dass es vollkommen okay ist, Hilfe zuzulassen. Also wenn ich merke, mir geht es wirklich nicht gut, dass ich sage, okay, es ist völlig in Ordnung, mir Hilfe zu suchen, dass das eher eine Stärke ist und keine Schwäche, das auf alle Fälle. Und für Angehörige würde ich sagen, es ist immer gut, mit der Betroffenen oder dem Betroffenen zu sprechen, allerdings keinen Druck auszuüben, sondern zu schauen, was kann ich eher unterstützend bieten oder wo merke ich, tut eine Unterstützung gut. Aber halt auch zu hinterfragen, was würde dir helfen und nicht einfach nur aus meinem Empfinden heraus, was ich denke, was demjenigen oder derjenigen helfen könnte, sondern halt wirklich genau hinzuhören. Ja. Und ansonsten halt sich selber auch irgendwo Hilfe zu suchen und vielleicht von anderen auch Erfahrungen mitzunehmen, was helfen könnte.
Ja, Stichwort Hilfe und Hilfe zulassen. Jetzt sind Sie ja im Landkreis und in Südniedersachsen unterwegs, sind an Schulen, halten Vorträge, das ist ja total super. Und sind natürlich auch hier bei uns im Gesundheitszentrum, das hatten wir auch schon gesagt, mit Ihrem Angebot. Da sind wir ganz froh, dass Sie uns da unterstützen. Aber vielleicht können Sie noch ein paar andere Anlaufstellen in der Region, aber gerne auch überregional nennen, wo sich Menschen hinwenden können, wenn dieses Thema akut ist.
Ja, einmal hier in Göttingen direkt, würde ich sagen, die UMG, die hat ja spezifisch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie eine große Anlaufstelle fürs Thema Essstörung, also eine Station, die sich quasi ja darauf fokussiert hat, ambulant sowie auch stationär. Ansonsten gibt es natürlich auch noch kleine Anlaufstellen. In Northeim gibt es zwei, die auch das Thema Essstörung beinhalten. In Göttingen, einmal hier in der Kiebis natürlich. Ansonsten gibt es halt auch gewisse Kinder- und Jugendpsychiatrie Psychologin, die darauf fokussiert sind, also sich spezialisiert haben.
Okay. Ja, Frau Urban, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, ich danke Ihnen für Ihr Engagement und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss, sehr gerne.